Was ist über die Frauenquote bei den Grünen gelästert und geredet worden nach dem Motto, ah ja, seid ihr nicht fähig genug, habt ihr eine Quote, dafür ist das jetzt wichtig und so. Und die ist nur da, weil sie Quotenfrau ist und so, solche Beschimpfungen. Und viele der anderen demokratischen Parteien haben immer wieder gesagt, ja, Frauenförderung, ganz wichtig, müssen wir machen, unbedingt. Wir nehmen das super ernst. Ja, was ist das Resultat? 32,4% Frauen im Deutschen Bundestag im Jahr 2025.
Weniger
oder ich könnte auch sagen, bei der Union 23,1% Frauen im Deutschen Bundestag. Das repräsentiert dieses Land nicht. Und das spüren viele Frauen.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen. Hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte
also plus eins. Die totale absolute Mehrheit.
Das haben sich jetzt.
Es gibt eine absolute Mehrheit. Moin und willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Absolute Mehrheit. Ich bin Jan Schippmann. Und ich freue mich heute auf einen enorm spannenden Gast. Kaum jemand kennt den Bundestag so gut wie Britta Hasselmann. Sie ist seit 20 Jahren Abgeordnete, seit 2021 Fraktionschefin der Grünen und wenige sind im Parlament so aktiv wie sie. Wir reden heute darüber, wie man Frauen besser an der Macht beteiligen kann und warum die Grünen jetzt aktiv bei anderen Fraktionen im Bundestag Werbung für ein AfD-Verbot machen. Los geht's. Herzlich willkommen, Britta Hasselmann.
Hallo, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Sie sind seit 20 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages. Was hat sich dort von damals bis heute im Vergleich am stärksten verändert?
Das Klima im Deutschen Bundestag, die Debatte, die Schärfe der Auseinandersetzung, das hat sich wirklich gravierend verändert. Es ist einfach ganz anders. Und die Zusammensetzung auch. Wir sind weniger Frauen geworden, obwohl wir 20 Jahre später sind.
Sind jetzt weniger Frauen im Deutschen Bundestag als vor 20 Jahren?
Vor 20 Jahren weiß ich auswendig nicht genau, aber die letzten drei Legislaturperioden, ja.
Damals, man sagt ja auch, man kennt ja auch noch irgendwie die Zeiten in Bonn, da ging es auch relativ hart her. Also waren auf jeden Fall schon einige sehr, sehr starke Auseinandersetzungen. Und auch, ich sag mal jetzt auch vor 20 Jahren, hat man sich ja auch schon sehr aktiv gestritten. Sie sagen, das Klima hat sich geändert. Ist das einfach eine Übersetzung für die AfD ist da?
Ja, seitdem die AfD da ist, hat die Auseinandersetzung eine ganz andere Schärfe, eine ganz andere Angriffstiefe angenommen. Und ich gehöre nicht zu der Generation, die sagt, früher war alles besser, um Gottes Willen. Ja, ich finde, viele Sachen haben sich zum Positiven verändert. Aber wenn ich mir das Parlament ansehe und die Stimmung, die dort herrscht, die Angriffe, auch persönlichen Angriffe, die Anfeindungen, die Verächtlichmachung des Parlaments, der Verfassungsorgane, auch die Angriffe auf einzelne Parlamentarierinnen oder Parlamentarier, dann hat das da einen ganz anderen Sound. Dann ist das wirklich was anderes. Und ich gehöre zu denen, die sich wirklich gerne im Parlament streitet, ja, Rede, Gegenrede. Davon lebt das Parlament und davon leben auch die Bürgerinnen und Bürger, die das mitkriegen, dass es auch Unterschiede gibt und dass dort im Parlament darum gerungen wird, ja, um die beste Idee, das beste Konzept oder den besten Gesetzentwurf oder Kritik geäußert wird. Das brauchen wir, denn das gehört zu einer lebendigen Demokratie. Aber es ist krass, was zum Teil an Aussagen da kommt. Und wie groß die Angriffe auf sehr, sehr viele grundlegende Fragen sind.
Wie unterschiedlich ist denn jetzt Ihre persönliche Arbeit aktuell im Vergleich zur Zeit der Ampel? Damals waren Sie Teil von einer Regierungsfraktion, jetzt sind Sie in der Opposition. Wie hat sich Ihre persönliche Arbeit in den letzten Monaten verändert?
Ja, erstmal hätte ich mir das anders gewünscht, ja. Weil bei allem schlechten Ansehen der Ampel, wir waren ja nicht besonders beliebt, kann man, glaube ich, so sagen, ohne zu übertreiben, ist es so, wir konnten als Grüne gestalten. Wir konnten was auf den Weg bringen. Wir hatten mit Robert Habeck, Annalena Baerbock und anderen Ministerinnen in der Bundesregierung, die wirklich viel hingekriegt haben, geleistet haben, wenn ich an die außenpolitischen Krisen denke. Mhm. Und jetzt sind wir halt in einer ganz anderen Rolle. Wir sind jetzt in der Opposition. Der Kanzler heißt Merz und die Regierung besteht aus CDU, CSU und SPD. Und das ist für uns eine ganz neue Rolle, die uns zugewiesen wurde. Ich würde lieber gestalten, ich würde lieber eigene Gesetzentwürfe einbringen und wissen, dass ich am Ende dafür eine Mehrheit im Parlament habe. Das ist jetzt nicht mehr so. Und deshalb ist die Rolle ganz neu. Neu zusammengesetzte Fraktion, 85 Abgeordnete, 61% davon Frauen. Mhm. Und wir haben, glaube ich, in den letzten Monaten ganz deutlich gemacht, dass wir eine harte Opposition sein werden, auch eigene Vorstellungen und Ideen und Konzepte einbringen. Wir sind die Einzigen im Deutschen Bundestag, die die Bekämpfung der Klimakrise ernst nehmen. Die anderen lassen das vor sich hin läppern, obwohl sie die besten Voraussetzungen hätten, richtig zu investieren in Klimaschutz und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und wir haben aber da, wo es notwendig war, aus unserer Sicht auch gemeinsam mit CDU und SPD Veränderungen auf den Weg gebracht. Mhm. Und das mag komisch klingen für manche, aber die Grundgesetzänderung, Sondervermögen einzusetzen, nicht mehr so hart mit der Schuldenbremse zu sein, sondern eben wegen der Verantwortung für die künftigen Generationen, für die junge Generation auch zu sagen, wir müssen investieren, investieren in Klimaschutz, investieren in die ganze marode Infrastruktur, kaputte Brücken, die Bahn, die nicht ausreichend funktioniert oder etwa die Schulen, die zum Teil wirklich in einem schlechten Zustand sind. Dafür haben wir die Grundgesetzänderung zusammen mit CDU und SPD auf den Weg gebracht. Und Katharina Dröge und ich haben dafür gesorgt, dass es zusätzliche Investitionen sein müssen und eben nicht einfach nur für irgendwas das Geld ausgegeben wird.
Also es ist ein schmaler Grat zwischen konstruktiven Gestalten, aber auch einer harten Opposition. Und die Grünen haben in Regierungsverantwortung sich ja als kompromissfähige Partei auch gezeigt. Das ist ja in der Politik auch notwendig. Keiner hat eine absolute Mehrheit, beziehungsweise in seltensten Fällen. Aber ist das jetzt auch in der Opposition ein Nachteil, dass da jetzt eine wiedererstarkte Linke neben ihnen sitzt, um die gleichen Stimmen buhlt und bei ähnlichen Themen vielleicht auch deutlich lauter, extremer und kompromissloser auftritt?
Nein, also erstmal gibt es eine demokratische Opposition im Bundestag. Das sind Bündnis 90 Die Grünen, das sind die Linken und wir sind vier demokratische Parteien im Deutschen Bundestag. Die CDU, die SPD, die Linken und die Grünen.
CSU ist auch noch da.
Und die CSU, die Union, die nimmt sich das ja manchmal so oder so. Mal wie's sind passt. Sie eine Partei, mal legen sie großen Wert darauf, dass sie zwei sind.
Zumindest so. Eine Fraktion sind sie.
Also sie sind eine Fraktionsgemeinschaft, genau. Und bei uns geht es nicht so sehr darum, wie groß ist der Lautstärkepegel. Ja, das ist nicht das Maß, woran Bündnis 90 Die Grünen sich messen. Es braucht einfach eine starke Kraft, die für Klimaschutz und die für Gerechtigkeit und für Rechtsstaatlichkeit und Freiheit steht und gleichzeitig deutlich macht, dass Europa und die Sicherung von Frieden gerade in diesen Zeiten eine Rolle spielen, eine ganz gravierende Rolle, auch im Empfinden, im Persönlichen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht und vielen, die uns zuhören, aber viele sind doch total verunsichert, was das bedeutet, dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine. Das ist doch nicht mehr nur ein Krieg in der Ukraine. Das bedeutet eine Gefährdung für uns alle in Europa. Und da sind wir eine starke Stimme. Da haben wir inhaltliche Vorstellungen, für die wir werben und kämpfen. Und da unterscheiden wir uns von den Linken. Und deshalb geht es mir nicht so sehr darum, irgendein Konkurrenzgebettel hier zu machen, sondern die Grünen haben einen starken, klaren Raum in diesem Parlament als demokratische Kraft. Und unsere inhaltlichen Auffassungen, für die wir stehen, mit denen wir verbunden sind, deutlich zu machen, das ist mein Job.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen der USP der Grünen in der Opposition, die einzige Fraktion zu sein, die die außenpolitische Bedrohungslage in Europa realistisch einschätzt?
Ich glaube, das ist gut beschrieben. Ich kann damit wirklich nicht umgehen oder nur sehr schlecht, dass die Linke da keine Klarheit hat. Ja, ich gehöre zu denen, die 1981, 82 im Bonner Hofgarten an den größten Friedensdemos dieses Landes teilgenommen hat, aus tiefer Überzeugung, damals als junge Frau. Ja. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich heute sage und meinen Standpunkt völlig verändert habe, ja, wir müssen die Ukraine unterstützen, nicht nur humanitär und wirtschaftlich, sondern mit Waffen. Und wir müssen investieren in unsere Sicherheit, in die Verteidigungsfähigkeit. Ja, das sagt Britta Hasselmann, die 1981, 82 als junge Frau im Bonner Hofgarten gestanden hat und davon geträumt hat, dass es nie wieder Krieg gibt in Europa. Ich bin an der niederländischen Grenze aufgewachsen, ja, mit Familie diesseits und jenseits der Grenze. Und heute weiß ich, dass es eine drängende Frage für uns alle ist. Wir wollen in Frieden und Freiheit in Europa leben und müssen in Verteidigungsfähigkeit investieren. Dazu gehört die Bundeswehr, dazu gehört auch Sicherheit im Inneren, die Nachrichtendienste, die Cybersicherheit, der Bevölkerungsschutz für Menschen. Und ich finde, da fehlt die Klarheit in der Position bei den Linken absolut. Die changieren so hin und her, ja, irgendwie Unterstützung der Ukraine, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber gleichzeitig Kritik an den Debatten, die wir gerade führen in europäischen Bündnis, in der NATO, über die Verteidigungsfähigkeit, die eben viel mehr ist als nur Verteidigung im klassischen Sinne.
Also Verantwortungsbewusstsein und Realpolitik. Ich würde sagen, wir gehen mal auf das Thema, das Sie uns mitgebracht haben. Das ist nämlich ein großes und ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit.
Frauen machen die Hälfte der Gesellschaft aus. Doch wenn es um Macht und Einfluss geht, spiegelt sich das kaum wieder. Im Gegenteil, im Bundestag sitzen in dieser Legislaturperiode weniger Frauen als zuvor. Das hat Folgen. Themen, die Frauen besonders betreffen, stehen weniger im Fokus. Von Altersarmut über Alleinerziehende bis hin zu Gewalt gegen Frauen. Vorschläge, um das zu ändern, gibt es einige, darunter Frauenquoten oder ein Paritätsgesetz.
Ihr Herzensthema, über das Sie sprechen möchten, ist, wie Frauen besser in einflussreiche Positionen kommen. Und Sie sagen, die Hälfte der Macht den Frauen. Frau Hasselmann, wann hatten Sie das erste Mal in der Politik das Gefühl, hier gelten für Männer und Frauen unterschiedliche Regeln?
Von Anfang an. Als ich in den Deutschen Bundestag kam, war mein Kind noch ein heranwachsendes Kind. Ich wurde dauernd gefragt, wie vereinbaren Sie das eigentlich? Wie kriegen Sie es überhaupt hin, dass sie so zwischen Bielefeld und Berlin pendeln, dass sie zwei Wohnsitze haben. Wer kümmert sich eigentlich um ihr Kind? Und mir war von Anfang an klar, diese Frage kriegen mindestens die Hälfte meiner männlichen Kollegen nie gestellt, wenn sie Besuch kriegen aus dem Wahlkreis oder ne, also Besuchergruppen da sind. Und auch in der ganzen Arbeit im Deutschen Bundestag, wie übrigens in anderen Berufen auch. Ich glaube, dass es vielen Frauen so geht. Fragen Sie mal die ganzen Ärztinnen, Krankenpflegerinnen, die Frauen, die irgendwo in der Wirtschaft arbeiten, im Handwerk oder an den Universitäten, wie es denen so geht, welche Erfahrungen die machen. Mhm. Ich stelle immer wieder fest, dass an Frauen besondere Maßstäbe herangelegt werden und dass Frauen auch sich selbst natürlich große Maßstäbe setzen. Ja, ich habe viele meiner Kolleginnen, egal ob aus der CDU, der SPD, den Linken oder damals noch der FDP, habe ich immer für super gut vorbereitet gesehen in den Fachausschüssen des Deutschen Bundestages. Ja, unheimlich engagiert in vielen Debatten, die wir da geführt haben, Sachverständigenanhörungen und all das, was mit einem Abgeordneten Aufgabe so verbunden ist. Und trotzdem gibt es immer andere Maßstäbe. Und wer sich das angucken will, guckt auf diese Regierungszeit jetzt. Da kann man das ganz deutlich sehen. Im Koalitionsausschuss, dem wichtigsten Gremium einer Koalition, weil dort alle Entscheidungen getroffen werden, kann ich so sagen, weil ich gehörte in der Ampelzeit selber in dieses Gremium, allerdings mit viel mehr Frauen, da sitzt eine Frau. Ich finde, das repräsentiert in keiner Art und Weise uns Frauen im Land, in der Gesellschaft und auch nicht im Parlament.
Die Grünen-Fraktion ist die einzige im Bundestag, die eine weibliche Doppelspitze hat. Wie wichtig ist Ihnen so eine Besetzung?
Mir persönlich sehr wichtig. Ich werde manchmal gefragt, konkurrieren Sie eigentlich nicht mit Katharina Dröge? Und inzwischen hat das Gott sei Dank ein bisschen abgenommen, fragt mich keiner mehr. Aber meine Antwort ist die, warum sollte ich? Ja, ich bin 20 Jahre älter als meine Co-Vorsitzende Katharina Dröge. Wir sind zwei sehr verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Und wir ergänzen uns einfach gut. Und die Fraktion, also die 83 anderen Abgeordneten, fanden es so gut, dass wir beide kandidieren und zusammen die Spitze der Bundestagsfraktion bilden wollen, dass wir mit 94,2% gewählt wurden.
Das ist ein gutes Ergebnis. Hat denn eine weibliche Doppelspitze primär auch nach außen hin eine Signalwirkung oder ändert sich dadurch auch die Politik?
Natürlich ist es so, dass viele das wahrnehmen, weil in vielen Gremien, in vielen Konferenzen, in Meetings sind Katharina Dröge und ich die einzigen Frauen.
Aber ist das dann auch, also wenn man jetzt mal schaut, welche Themen auf die Tagesordnung gepackt werden, ist das egal, ob dann eine Frau und ein Mann an der Doppelspitze ist oder ob eine Frau, ob es zwei Frauen sind?
Das ist natürlich super gut, dass wir zwei Frauen sind, weil wir ergänzen uns einfach unheimlich gut. Und wir haben ja trotz unseres Altersunterschiedes, unserer Art, dass wir sehr verschieden sind, immer wieder gleiche Erfahrungen gemacht. Hm. Dass sie doppelt gut sein müssen, dass sie doppelt besser vorbereitet sein müssen und dass sie einfach ihre Frau stehen müssen.
Wenn Sie junge Frauen beraten, haben wir gerade schon gesagt, Katharina Dröge ist 20 Jahre jünger als Sie. Sie haben in der Fraktion noch ein paar jüngere Frauen auch noch. Was ist der wichtigste Rat, den Sie denen mitgeben?
Nicht nachlassen, sich nicht abfinden und sich einmischen. Das ist ganz relevant. Und darüber hinaus die Solidarität und die Netzwerke mit Frauen zu gründen oder zu bilden.
Also selber das aktiv in die Hand nehmen, dass man dann am Ende viele Verbündete in vielen Positionen hat. Die Grünen haben gute Erfahrungen mit Quotenregelungen gemacht. Es ist ja so, dass es an der Parteispitze, aber auch an der Fraktionsspitze gar keine doppelte Männerrolle mehr geben könnte oder nur einen Mann an der Spitze. Warum ist die Gesellschaft teilweise aber noch so resistent gegenüber Quoten?
Ja, ich verstehe das auch nicht. Wahrscheinlich ist das Patriarchat oder diese männlich dominierte Gesellschaft hat Sorge davor, dass man ihnen was wegnimmt. Und ich kenne diese ganzen Debatten über diese negativen Zuschreibungen. Ja, was ist über die Frauenquote bei den Grünen gelästert und geredet worden nach dem Motto, ah ja, seid ihr nicht fähig genug, habt ihr eine Quote, dafür ist das jetzt wichtig und so. Und die ist nur da, weil sie Quotenfrau ist und so. Solche Beschimpfungen. Hm. Und viele der anderen demokratischen Parteien haben immer wieder gesagt, ja, Frauenförderung, ganz wichtig, müssen wir machen, unbedingt. Wir nehmen das super ernst. Ja, was ist das Resultat? 32,4% Frauen im Deutschen Bundestag im Jahr 2025.
Weniger
oder
als im
ich könnte auch sagen, bei der Union 23,1% Frauen im Deutschen Bundestag. Das repräsentiert dieses Land nicht. Und das spüren viele Frauen. Es ist nicht einfach nur irgendwas, sondern wenn sie in Machtstrukturen, wenn sie in Entscheidungsstrukturen einfach gar keine Frauen sind oder nur sehr, sehr wenige, dann hat das Auswirkungen auf Entscheidungen. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Und dieser Appell, wir verpflichten uns jetzt mal selbst oder wir tun mal mehr für Frauenförderung und die Unterstützung von Frauen, daraus haben wir nicht mehr Frauen in Ämtern. Und das gilt ja nicht nur für die Politik. Darüber reden wir jetzt vielleicht, weil ich da im Deutschen Bundestag eine Führungsrolle einnehme. Aber diese Erfahrung machen Frauen in der Wirtschaft, machen Frauen in der Politik, machen Frauen in der Gesellschaft, in ihrem Berufsleben. Ich bin ganz sicher, das wissen Frauen, worüber wir beide hier gerade reden.
Ich glaube auch, da bin ich mir sehr sicher. Haben Sie schon mal die Erfahrung gemacht, Sie müssen jetzt keinen Namen nennen oder so, dass vielleicht auch, wenn Sie schon gerade gesagt haben, Männer haben Angst, dass man ihnen was wegnehmen könnte, haben Sie auch schon mal in einer eigenen Partei oder in einer eigenen Fraktion bei Männern gemerkt, dass die vielleicht die Quote gar nicht mal so toll finden?
Nee, ich glaube, bei uns in der Partei ist das sowas von klar, weil das gehört ja zu den Grundfesten bei uns. Wir wussten, wir sind ja nicht der bessere Teil der Gesellschaft als Partei Bündnis 90 Die Grünen und geben uns deshalb eine Frauenquote. Und ich glaube, inzwischen wissen einfach alle, die gehört zu den Grünen wie die Sonnenblume.
Wie die Sonnenblume. Wir können ja mal darüber reden, was man alles auch realistisch, auch aus der Politik heraus anders machen könnte. Beispielsweise ein Paritätsgesetz, also auch für den Bundestag. Also das bedeutet, dass vorgeschrieben wird, dass Wahllisten zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzt werden. Kritiker sagen da, dass das in die Wahlfreiheit der Parteien eingreift, wen sie aufstellen wollen. Das wäre ja vielleicht fragwürdig, aber nicht illegal, wenn Parteien sagen, ja, die Männer bei uns sind halt alle besser, wir wollen auf die setzen. Was würde ein Paritätsgesetz ändern?
Ja, es würde garantieren, dass wir nicht nur mit 32% Frauen im Deutschen Bundestag sind, sondern dass eben das, die Hälfte der Macht den Frauen, wir sind die Hälfte dieser Gesellschaft, ein bisschen über die Hälfte dieser Gesellschaft und sollten auch aus meiner Sicht angemessen im Deutschen Bundestag, da wo die Entscheidungen in einer parlamentarischen Demokratie gefasst werden, vertreten sein, damit wir uns einbringen können. Oh. Und deshalb habe ich persönlich und auch wir Grüne sehr darauf gedrängt, dass wir, als wir über die Wahlrechtsreform geredet haben und die Grundlagen, mit denen wir zur Bundestagswahl wählen, dass wir über ein Paritätsgesetz reden. Wir haben dafür bisher keine Mehrheit im Deutschen Bundestag, heißt aber für mich nicht, sich damit abzufinden. Und ich glaube es aus der Erfahrung der vielen Jahre, es braucht einfach sowas wie Frauenquoten und es braucht auch sowas wie ein Paritätsgesetz, weil auf der Ebene, wir kümmern uns da mal drum, und nehmen uns das jetzt mal richtig vor. Ich kenne darüber so viele Reden. Das ändert einfach am Ende nichts.
Das versandet dann irgendwann.
Ja, wenn man und deshalb ist ein Paritätsgesetz so wichtig. Und es ist ja auch gar nicht was jetzt absolut Besonderes. Ja, in anderen europäischen Ländern gibt's das. In Spanien ist das selbstverständlich. In Frankreich ist es selbstverständlich. Die haben eben festgestellt, dass wenn sie keine gesetzliche Regelung machen, der Anteil von Frauen unheimlich gering ist im Parlament. Und in Frankreich und in Spanien, jetzt nur als zwei Beispiele in Europa, hat man sich einfach nicht damit abfinden wollen. Und genau das wünsche ich mir für hier auch. Wir haben den Artikel 3 des Grundgesetzes. Frauen und Männer sind gleichberechtigt und den lösen wir nicht ein.
Gleichzeitig müsste man ja sagen, also es hätte ja für viele Fraktionen aktuell radikale Konsequenzen. Also der Frauenanteil der AfD im Bundestag ist aktuell bei circa 12%. Das heißt, die müssten einen Großteil ihrer Fraktionen neu besetzen. Wenn die bei der nächsten Wahl müssten die komplett andere Leute da reinsetzen. Ein Großteil der Leute würde nicht mehr in den Bundestag kommen. Da ist ein Widerstand ja ein Stück weit verständlich, oder?
Ja, das ist ja genau das, was Sie gerade beschreiben. Da kann man sich bildlich vorstellen, wo der Widerstand herkommt. Ich will sie jetzt gar nicht im Einzelnen aufzählen, aber natürlich, es ist bisher auch am Widerstand vieler Männer, die sich mit dieser Situation, die wir jetzt haben, ganz gut abfinden können, gescheitert, dass wir Mehrheiten im Deutschen Bundestag für ein solches Paritätsgesetz kriegen. Aber dennoch ist es gut, dran zu bleiben. Und ich weiß, dass nicht nur im Deutschen Juristinnenbund, nicht nur im Frauenrat, in vielen Organisationen darüber geredet wird. Und ehrlich gesagt, gesellschaftlich spüren wir es ja jetzt gerade auch, wenn man gesehen hat, wie diese Regierung zusammengesetzt ist, wie wenig Frauen im Koalitionsausschuss sind, wie in jüngster Zeit dieser ungeheuerliche Vorgang rund um die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts und diese Desinformationskampagne, Schmutzkampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf gelaufen ist, dann schreit das einfach danach, dass wir was ändern müssen. Und deshalb ist eben ja meine Grundhaltung die, sich nicht abfinden und sich einmischen und was tun. Und das müssten wir eben auch beim Paritätsgesetz. Und es gäbe halt neben diesen Wahllisten ja auch andere Möglichkeiten. Man könnte auch sagen, man verpflichtet Parteien, bestimmte Quoten einzuführen und orientiert das an der Parteienfinanzierung. Ja?
Das heißt, es würde dann so teuer werden, wenn man zu viele Männer hat?
Nö, vielleicht auch weniger Geld geben, wenn man zu wenig Frauen hat.
Oder das. Im Endeffekt kommt ja dasselbe bei rum. Aber Sie haben gerade schon mal den Umgang mit Frauen im Geschäft oder generell im politischen Betrieb angesprochen. Jetzt ist Frau Brosius-Gersdorf keine Politikerin, sondern sie ist Richterin. Aber da sieht man einige Parallelen. Ein Fall, der mir in letzter Zeit aufgefallen ist, ist, dass Bauministerin Verena Huberts schwanger ist. Und herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Da sind online direkt die kritischen Stimmen gekommen. Darf die das überhaupt? Kann doch nicht sein, dass die jetzt erstmal einen Ministerposten annimmt und dann monatelang raus ist. Also da wird ziemlich hart geurteilt. Wie schaffen wir es als Gesellschaft, dass es selbstverständlicher wird, Schwangerschaften in allen Arbeitsbereichen zu integrieren und das auch als normal anzusehen, auch wenn es eine Ministerin betrifft?
Ja, ich fand es ehrlich gesagt ganz krass, was Verena Huberts da erlebt hat. Ich wünsche ihr erstmal alles Gute. Ich hoffe, ihr geht's gut und sie freut sich auf diese Zeit. Und es ist doch bemerkenswert, niemand fragt danach, was ist eigentlich mit irgendeinem der Minister? Hat er in seiner Familienplanung gerade vor, Vater zu werden, Familie zu gründen mit seiner Frau oder Lebenspartnerin? So, und im Kern, was für gehässige Kommentare es gab, ja, zur Lebenssituation von Verena Huberts. Also, A, denke ich, was mischt ihr euch eigentlich alle da ein? Und wieder trifft es eine Frau in solchen Lebenssituationen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für viele ist das eine Riesenherausforderung im Land, ob sie Ärztin sind und im Dreischichtsystem sind, ob sie Verkäuferin oder Kassiererin in einem Supermarkt sind, der Wahnsinnsöffnungszeiten hat und alles unter einen Hut kriegen müssen, oder erst recht die Frauen, die alleinerziehend sind. Mhm. So, und erstmal im Kern diese Gehässigkeit, dieses Klima, das erschreckt mich, dass es irgendwie im Netz wirklich immer härter wird. Und die Angriffe gegen Frauen in Kommentierung, in Einschätzung so krass sind und eben auf die Persönlichkeit gehen, auf das Leben gehen. Und das geht die Leute nichts an. Es trifft ja ganz viele andere Frauen, die eben und auch Männer, Familien eben, die sich vorgenommen haben, Beruf und Familie zu vereinbaren. Und da haben wir eben ganz viele Ungleichheiten und unfaire Bedingungen. Und an denen müssten wir arbeiten. Weil die Perspektive von Frauen, auch jungen Frauen, ist doch nicht, sich abhängig zu machen von einem hohen Gehalt ihres Lebenspartners. Und an all solche Fragen, die können wir verändern. Die sind nicht unumstößlich, da müssten wir ran.
Sie nennen da gerade schon politische Herangehensweisen, politische Maßnahmen, die man umsetzen könnte. Wenn Sie sich eine Sache aussuchen könnten, die den meisten, den größten Unterschied, den die bessere Perspektive für Frauen schaffen würde in der Arbeitswelt. Was wäre das?
Nur eine?
Nur eine jetzt gerade mal. Also wir priorisieren das jetzt einfach mal. Wir können auch über andere Sachen reden, aber die eine, die Ihnen vielleicht da am meisten im Herzen liegt.
Ja, der Zugang natürlich zu Vollzeittätigkeit ist dann verbunden mit verlässlicher Betreuung.
Jetzt sind all diese Infos ja keine Geheiminformationen. Also man sieht es ja in anderen europäischen Ländern, Skandinavien beispielsweise, dass die Betreuungssituation deutlich besser funktioniert. Man weiß aus Erhebungen, dass beispielsweise bei Pflegerinnen das Thema Betreuung ganz weit oben steht, teilweise auch noch vor der Entlohnung und vor den harten Arbeitsbedingungen. Wieso ändert sich denn trotzdem über die ganzen Jahre hinweg so wenig im Kita-Bereich? Es ist ja, ich meine, das ist ein schwieriges Thema, das kann man nicht auch alles auf die Bundespolitik schieben, da hängen die Länder drin. Aber bei jetzt relativ egal, wer von den Parteien, die in den letzten Jahren da regiert haben, was zu sagen hatte, die Situation jetzt ist immer noch sehr, sehr unbefriedigend. Warum passiert da nichts?
Absolut. Das ist, wie Sie beschreiben, die Situation ist absolut unbefriedigend und die skandinavischen Länder, auch andere, machen uns vor, dass es besser geht und dass Normalität im Lebensalltag von Frauen, von Kindern, von Familien anders sein müsste. So, und auch anders organisiert werden kann. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder bei der Frage Ganztag, ne, ein paar Milliarden da reingesteckt, auch ein gutes Programm, zum Beispiel Startchancenprogramm in der Bildung auf den Weg gebracht. Das erste Mal, dass der Bund mit 10 Milliarden da reingegangen ist. Aber dennoch hat am Ende es nicht die nötige Priorität. Und deshalb sind wir noch nicht weitergekommen. Und deshalb werden immer wieder Gründe gefunden, weshalb man Dinge nicht angeht. Ja, so. Und die Bildung zum Beispiel und die Kita-Infrastruktur, die Frage, wie viel Betreuungsplätze, das ist in dieser föderalen Struktur zwischen Bund und Ländern, ist das ja geteilt in der Verantwortung. Das interessiert aber Leute nicht. Das interessiert Eltern nicht. Da geht's nur darum, packt ihr das jetzt endlich an? Sorgt ihr für verlässliche Strukturen? Und dann muss man das natürlich auch priorisieren und mit Geld unterlegen. Sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Und nicht nur darüber reden, dass der Anspruch da ist. Und daran hat es in der Vergangenheit und auch jetzt gefehlt.
Aber fehlt das auch in beispielsweise rot-grün regierten Ländern? Also ich meine, da es gibt ja, also ich würde mir aus dem Fenster legen und sagen, dass keine Menschen in irgendeinem Bundesland sagen, jo, hier läuft es genau so, wie es sein soll.
Ja, es mangelt überall daran, weil es nicht die Top-Priorität hat. Und wenn wir auf den Bundestagswahlkampf gucken, ne, den wir gerade hinter uns haben, 23. Februar, und die Zeit zwischen November und Februar. Dann war die Frage, wie sieht es aus mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Wie sieht es in der Pflege aus? Wie ist die Lebenssituation von Menschen, die in Krankenhäusern und Gesundheitswesen arbeiten? Wie wachsen Kinder auf? Das spielte keine Rolle bei den Duellen, Triellen und sonst wie Formaten. Es hat nicht den Stellenwert, den es im Leben im Alltag für Menschen hat, und dagegen müssen wir was tun.
Aber wenn man auf die Entscheiderinnen und Entscheider auch aus Ihrer Partei schaut, die auf Landesebene was zu sagen haben, hat es da auch nicht genug Stellenwert? Weil ich meine, da können Sie auch mitentscheiden.
Ja, natürlich gibt es das auch. Wir sind ja nicht in einer rosaroten Welt, wo am Ende immer alles genau richtig gemacht wird und ich die Zuschreibung jetzt für die Frage, ist das bei Rot-Grün, hat das oberste Priorität und in einer anderen Konstellation nicht. Ich glaube, dass wir, wenn ich mir manche Bundesländer angucke, wirklich viel versuchen dafür zu tun. Da hat es dann mit der Knappheit in den Landeshaushalten zu tun, dass andere Prioritäten gesetzt werden. So, alle versuchen es. Ja, den Willen kann man wirklich niemandem absprechen, gerade bei der Frage Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung, Ganztagsbetreuung. Aber wenn der Bund sagt, wir übernehmen die Verantwortung dafür, wir bringen das gesetzlich auf den Weg, müssen wir natürlich auch verlässlich dabei sein, damit Länder sich darauf verlassen können, ihre Haushalte so organisieren, dass sie es vor Ort auch umsetzen.
Bevor wir aufs nächste Thema gehen, vielleicht noch aus Ihrer Perspektive einen Tipp an Zuhörerinnen. Gibt es bestimmte unterschätzte Erfolgsfaktoren, die Frauen in der Arbeit stärker machen? Also sei es Mentoring, Netzwerke, Weiterbildung. Was ist da ein Schlüssel, wo vielleicht viele Frauen nicht mal auf dem Schirm haben?
Ja, ich glaube, dass Netzwerke ganz wichtig sind. Wirklich. Weil Männerbünde gibt es genug. So, und wir Frauen müssen einfach netzwerken, egal an welcher Stelle, weil durch die Unterstützung und den Support von Frauen gibt es an der einen oder anderen Stelle dann auch wirklich das nötige Backing für die Entscheidung.
Also loyale Beziehungen aufbauen, Freundschaften aufbauen und gucken, dass man sich gegenseitig supportet.
Ja.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, bevor wir weitermachen, hat meine Redaktion zur Auflockerung ein kleines Spiel für uns vorbereitet.
Oh je.
Das ist ziemlich selbsterklärend. Ich sage Ihnen einen Satz und Sie beenden ihn. Wenn ich einen langen Sitzungstag hinter mir habe, gönne ich mir
Stille.
Wenn ich einen Rat unter Kolleginnen und Kollegen brauche, gehe ich zu
Katharina.
Wenn ich das Wahlprogramm der Union lese, dann bekomme ich sofort
fühle ich mich zurückversetzt ins Jahr 1987.
Wenn ich an Annalena Baerbocks New York Era denke, dann?
Hoffe ich, dass es ihr gut geht und glaube ja.
Wenn ich im Aufzug im Bundestag stecken bleibe, dann hoffentlich nicht mit?
Bin ich schon einmal alleine, Gott sei Dank.
Aber wer darf da nicht mit drin sitzen?
Auf keinen Fall jemand aus der AfD-Fraktion.
Wenn ich an den letzten Wahlkampf denke, fällt mir sofort ein,
dass bestimmte Themen überhaupt keine Rolle spielten, obwohl sie so wichtig sind für das Leben der Leute.
Wenn ich im Bundestag eine Rede versemmel, dann?
Gehe ich hart ins Gericht mit mir selbst.
Wie oft passiert das?
Muss ja immer selbstkritisch sein, ne? Aber nicht so oft.
Wenn mir ein Kollege meine Arbeit mansplainen will, dann?
Kriegt er Ärger mit mir.
Wenn ich an die verschobene Verfassungsrichterwahl denke, fühle ich mich?
Immer noch wütend.
Wenn ich höre, dass die AfD noch nicht verboten ist, denke ich?
Es wird Zeit, das anzupacken.
Und mit genau dem Thema machen wir jetzt weiter.
Die AfD wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Im Bundestag werden seit Monaten Stimmen laut, ein Verbotsverfahren zu prüfen. Befürworter sagen, ein erfolgreiches Verbot wäre ein starkes Signal zum Schutz der Demokratie. Es würde der AfD öffentliche Gelder entziehen und ihren Einfluss in den Parlamenten kappen. Kritiker warnen, die juristischen Hürden sind extrem hoch. Ein Scheitern könnte die Partei stärken. Außerdem könnte ein langwieriges Verfahren die Gesellschaft weiter spalten.
Ich möchte als zweites gerne mit Ihnen über ein AfD-Verbotsverfahren sprechen. Vorweg, weder Parteien noch der Bundestag noch die Regierung können andere Parteien verbieten, aber sie können ein Verfahren anstoßen, dass ihre Verfassungsmäßigkeit geprüft wird. Und dann entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob eine Partei verboten wird oder nicht. Das ist in Deutschland bislang erst zweimal passiert und das ist lange her. Die SRP, eine Nachfolgeorganisation der NSDAP, und die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, beides war in den 1950er Jahren. Sie wünschen sich jetzt, dass auch gegen die AfD ein Verbotsverfahren angestrebt wird. Warum sind Sie der Meinung, dass das jetzt der beste Umgang mit der Partei wäre?
Also, mir geht es nicht darum, das zu wünschen, sondern ich halte das für notwendig, weil ich überzeugt bin, dass wir unsere Demokratie schützen müssen und dass die Gefahren und die Gefährlichkeit, die von dieser Partei und ihren Netzwerken ausgeht, ernst nehmen müssen.
Das passiert noch nicht?
Ich glaube nicht in ausreichendem Maße. Mhm. Also wir haben ja jetzt durch die Hochstufung des Bundes als rechtsextremistische Bestrebung der gesamten AfD des Bundesamtes für Verfassungsschutz nochmal eine andere Lage. Und ich glaube, diese Lage zeigt einfach, dass der Handlungsdruck da ist. Wir müssen das ernst nehmen. Und aus meiner Sicht haben wir das bisher nicht in ausreichendem Maße getan. Natürlich erleben wir im Deutschen Bundestag, dass die AfD die Verfassungsorgane diskreditiert, ins Lächerliche zieht. Wir sehen, mit welcher Menschenfeindlichkeit über Menschen geredet wird und mit welchen Methoden die AfD arbeitet. Aber, und wir wissen auch, dass einige Landesverbände eingestuft sind, was ihre rechtsextremistische Bestrebung angeht. Aber insgesamt gibt es diese Debatte und die Dynamik, die das hat, ja jetzt seit dem letzten, nach der letzten Gutachten oder Einschätzung, Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und wir dürfen einfach die Gefahren und die Angriffe, die auf unsere Demokratie stattfinden, die dürfen wir nicht kleinreden. So, und deshalb ist es notwendig, dass wir uns wirklich im Kern damit befassen, welche Gefahren und Gefährdungen gehen von da aus. Ich meine, letzte Woche gab es eine Presseberichterstattung, dass drei Mitarbeitern aus Abgeordnetenbüros der AfD keine Hausausweise durch den Bundestag ausgestellt werden, weil man das für zu sicherheitskritisch hält. Und das ist einfach mein Appell, das ernster zu nehmen, welche Gefährdungen und Gefahren davon ausgehen.
Dann schauen wir mal auf einen Verbotsantrag. Den könnte entweder der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung einleiten. Macht es für Sie einen Unterschied, von welcher Instanz so ein Verfahren ausgeht?
Ein Verfassungsorgan muss es machen. Sie haben alle drei aufgezählt. ja, es ist einfach wichtig, dass nicht der eine auf den anderen wartet. So, und deshalb haben wir jetzt, Katharina Drücke und ich, die CDU, CSU und die SPD und die Linken auch gebeten, mit uns darüber zu sprechen, wie geht es jetzt weiter. Weil wir wissen nicht, welche Erkenntnisse die notwendig sind für ein solches Feststellungsverfahren, hört sich jetzt sehr theoretisch an, aber die notwendig sind für ein solches Feststellungsverfahren, haben eigentlich die Länder. Gibt es andere Erkenntnisse? Wir sind ja nicht das Bundesamt für Verfassungsschutz. Wir sind nicht die Nachrichtendienste. Wir sind nicht die Landesverfassungsschutzämter. Wir können nur uns und unsere parlamentarische Arbeit ernst nehmen, indem wir sagen, der Bundestag ist eins von drei Verfassungsorganen, was einen solchen Prüfung oder Antrag stellen könnte und einleiten könnte. Und das Verfahren selbst liegt ja dann beim Bundesverfassungsgericht. Kein Bundestag beschließt ein Verbot. So, und wir dürfen nichts unversucht lassen, auf den Weg zu bringen. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen unbedingt mit den anderen drei demokratischen Fraktionen darüber reden, wie wir dahin kommen. Und wir halten es für wichtig, dass es eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gibt, wo eben die Erkenntnisse zusammengetragen werden, damit man sich ein Bild machen kann darüber, was vorliegt. Und daraus, aus dieser Prüfung, dann möglicherweise einen Antrag einbringen kann.
Genau, Sie haben gerade schon die Gesprächsinitiative, die von Ihnen ausgeht, an die anderen demokratischen Fraktionen thematisiert. Weil es ist ja anders als sonst, dass man hier jetzt eine Regierung hat, eine Opposition hat. Die Regierung hat die Mehrheit für ein Thema und dann stimmt die Opposition dagegen. Es geht ja darum, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt hier eine einfache Mehrheit im Parlament, um diesen Antrag zu beschließen. Aber das ist ja jetzt auch keine neue Initiative. Es gab ja schon mal ein Bestreben, so einen AfD-Verbotsantrag mit in die Wege zu leiten. Das ging damals vom damaligen CDU-Abgeordneten Marco Wanderwitz aus. Da sind dann sowohl von Ihnen, aber auch von der Linken, von den SPD-Lern, viele Leute dabei gewesen, die gesagt haben, ja, das ist spannend. Andere haben gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob es eine gute Idee ist. Das heißt, man muss halt aus verschiedenen Fraktionen Mehrheiten für diesen Antrag bekommen. Wie sieht es denn da aktuell aus mit Ihrem Gesprächsangebot? Wie sind die Resonanzen aus den verschiedenen Fraktionen?
Ja, ich hoffe, dass wir da bald mal zusammenkommen können. Denn in der Tat, es ist halt nicht so wie in anderen Fragen. Ja, es reicht halt nicht, dass Bündnis 90 die Grünen einfach mal aufschreiben, was sie so denken, wie man ein solches Verfahren einleitet und das zur Abstimmung stellt. Und dann findet eine Abstimmung statt und die geht nicht in unserem Sinne aus. So, darum geht es ja nicht, sondern... Und ich weiß, dass viele Leute total ungeduldig sind und sagen, warum kommt ihr da nicht voran? Es gibt so viele Gefährdungen, Gefahren, die vom Rechtsextremismus ausgehen. Es gibt so viele Verstrickungen der AfD in rechtsextreme Netzwerke. Die ganze Recherche von Korrektiv seinerzeit zu diesem Remigration, furchtbares Wort für Vertreibung von Menschen, das haben ja viele mitbekommen und auch fürchten auch um die Risiken, die Gefahren, die von der AfD oder von Verfassungsfeinden ausgehen. Und aber es ist halt nicht so einfach wie eine andere Antragsinitiative. Es müssen Bedingungen erfüllt sein, es müssen Voraussetzungen vorliegen und sie brauchen am Ende im Deutschen Bundestag eine demokratische Mehrheit.
Und die können wir uns ja mal angucken. Also ich gehe mal davon aus, dass bei Ihnen in der Fraktion wahrscheinlich alle mit an Bord werden für so ein AfD-Verbotsverfahren, beziehungsweise den Antrag. Bei der Linken gehe ich auch davon aus, dass sie ganz gut dabei wären. So, dann schauen wir mal auf die SPD. Da gibt es, glaube ich, geteilte Meinungen. Sind einige dafür, einige ein bisschen skeptisch. Und dann gibt es halt die Union, die den größten Block stellt. Und da sind, obwohl das damals von Marco Wanderwitz, einem CDU-Mann, ausgegangen ist, recht verhaltene Reaktionen. Wie ist denn da die Kommunikation mit der Union mit Ihnen in dem Bereich?
Ja, wir müssen da jetzt loslegen und die Diskussion führen. Natürlich gibt es mit Einzelnen einen Austausch darüber, seinerzeit mit Marco Wanderwitz und anderen, Yvonne Marquardt, um nur mal zwei zu nennen, sehr intensiv. Das war in der letzten Wahlperiode. Und wir müssen jetzt eben daran arbeiten, mehr Informationen zusammenzutragen, die im Bund und in den Ländern zur Verfügung stehen. Und daran anknüpfen an die Debatte, die wir schon in der letzten Wahlperiode mit den Gruppeninitiativen hatten. Mhm. Und das geht halt nicht von heute auf morgen, obwohl ich weiß, wie drängend für viele diese Frage ist. Und auch wir werden ja, ich persönlich, wir werden immer wieder gefragt, warum habt ihr das nicht schon längst gemacht? Und ich kann die Ungeduld total verstehen. Aber ich kann halt nicht wie bei einem Antrag zum Klimaschutz oder bei einem Antrag zu fairen Mieten sagen, das machen wir jetzt einfach mal, damit öffentlich ihr alle seht, wir arbeiten wirklich daran, wir meinen das ernst, wir Grünen, sondern ich muss um Mehrheiten kämpfen. Ja. Auch schon im Vorfeld und ausloten, wie kann man sich gemeinsam auf so einen Weg bringen. Mhm.
Trotz Ihres Gesprächsangebots zweifelt jetzt die Union an der Ernsthaftigkeit Ihres Vorstoßes, weil man quasi zeitgleich zur Einladung in den Medien davon lesen konnte. Und auch aus der SPD hört man Stimmen, dass das Thema zu wichtig sei für reine Oppositionstaktik. Wieso hat man solche Gespräche nicht erstmal hinter verschlossener Tür geführt, ohne sie an die Medien zu kommunizieren?
Ja, da bin ich immer für zu haben, gerne. Aber ich lasse mich halt auch nicht gerne hinhalten.
Also braucht man den medialen Druck auch.
So, und ich glaube, das war jetzt ganz vernünftig, damit sich vielleicht auch ein bisschen was bewegt und man vielleicht mal schneller auch auf eine Gesprächsebene kommt. Und ich bin in der Tat immer dafür zu haben, dass demokratische Fraktionen, Leute aus demokratischen Parteien erstmal untereinander auch reden, ohne dass gleich das eine Meldung für Medien wert ist. Aber in dieser Situation haben Katharina Drücke und ich entschieden, wir brauchen jetzt mehr Druck darauf, dass es auch Gespräche geben kann.
Hm. Welche Rolle können die Grünen da im Konstruktiven einnehmen? Also zum einen ist ja die eine Oppositionsfraktion, die auf der einen Seite zur Linken jetzt keinen so schlechten Draht hat, aber auch zur Union beispielsweise auch nicht. Also das ist ja effektiv so ein bisschen so ein, wenn man es ein bisschen beschreiben möchte, so eine Mediatorenfunktion, die man da vielleicht einnehmen könnte. Was wäre da die Stärke der Grünen, die Sie da reingeben können?
Ja, Sie müssen durch und durch als Parlamentarierinnen und Parlamentarier daran arbeiten, Menschen für ihre Auffassung zu gewinnen. Mhm. Und da helfen vielleicht auch solche Fragen wie, wir verschaffen uns einfach mehr Klarheit darüber, indem wir sagen, Bund, Länder, tragen mal alle Informationen zusammen. Wir reden nicht nur über das Gutachten und den Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wir sammeln Erkenntnisse und wir machen jetzt zum Beispiel gleichzeitig eine Initiative als Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, dass wir sagen, wir müssten auch noch mal ran ans Waffenrecht. Hm. Weil Waffen in den Händen von Verfassungsfeinden sind eine Gefährdung für uns alle. Nicht nur für die Leute im Bundestag und im Parlament, sondern für uns alle.
Sprechen wir nochmal über die Argumente der Kritiker von einem Verbotsverfahren. Weil ein Verbotsverfahren könnte Jahre dauern. Und aktuell erzielt die AfD einen Umfragerekord nach dem anderen. Haben Sie Angst, dass ein Verbotsverfahren der AfD nicht nochmal einen Push geben könnte, wenn sie sich dann wieder groß als Opfer inszenieren kann?
Ich glaube, wir müssen das machen. Das ist unsere Verantwortung.
Aber könnte das passieren? Haben Sie da Angst vor?
Nee, ich habe da keine Angst vor. Ich glaube, was wir machen müssen gleichzeitig ist, also wir können jetzt nicht denken, wir konzentrieren uns nur in Anführungsstrichen, ich weiß, wie kompliziert das ist und wie voraussetzungsvoll das ist, auf die Frage eines AfD-Verbotsverfahrens. Wir müssen uns natürlich auch inhaltlich auseinandersetzen mit der AfD, mit dem, was sie was sie den Leuten verspricht und nicht hält. Ja, wie sie mit ihren Abwertungen von Menschen Profit zu schlagen glaubt daraus, dass sie die einen abwertet und die anderen sich besser gesehen fühlen, wie sie Menschen behandelt und einschätzt, die eine andere Herkunft haben, aber die für die Deutschland längst ihr Zuhause und ihre Heimat ist, wie sie mit geflüchteten Menschen umgeht, wie sie Menschen, die selbstbestimmt als queere Menschen leben, abwertet und verächtlich macht. Und wir müssen uns da inhaltlich auseinandersetzen. Davon bin ich überzeugt. Denn das, was sie vorschlagen, ist ja im Kern nichts, was Menschen in ihrer persönlichen Lebenssituation in Gelsenkirchen oder Duisburg hilft. Ja, also die sind ja nicht diejenigen, die sich jetzt besonders für Menschen, die wenig haben, einsetzen. Mhm. Um Gottes Willen, das Gegenteil ist der Fall, wenn man in ihr Programm sieht. Oder wenn man sieht, wie nationalstaatliche Vorstellungen sie haben, sich von Europa abwenden. Europa ist unsere Zukunft. Das bedeutet für uns wirklich eine Gefährdung der Arbeitsplätze und dieses europäischen Miteinanders oder diese Putin-Zentriertheit. Ja, wenn Sie die Reden hören im Deutschen Bundestag, wie man der Ukraine versucht, die Verantwortung für diesen Krieg zuzuschieben, dabei ist Putin der Aggressor. Das alles sind inhaltliche Fragen, kein Konzept für die Rente, kein Konzept für die soziale Sicherung. Also die haben inhaltlich nichts zu bieten, beziehungsweise das, was sie bieten, führt uns zurück und macht uns nicht fit für die Zukunft. Und darüber müssen wir mit Leuten reden.
Aber das sind ja auch alles realpolitische Themen, wo man sagen kann, okay, da kann man in der einen oder anderen Ecke ansetzen, man kann darüber sprechen und kommunizieren, wo die AfD da steht und man kann sein eigenes Konzept entgegenstellen. Jetzt gibt es dieses schöne Wort, das aus der Union gekommen ist, Alex Dobrindt hat es gesagt, mit wir müssen die AfD wegregieren. Glauben Sie, dass man zum jetzigen Zeitpunkt die AfD wegregieren kann?
Alex Dobrindt hat es so formuliert, der Kanzler hat den Anspruch gehabt, wir halbieren die AfD.
Da war er noch nicht Kanzler.
Ne? Ja, da war er noch Oppositionsführer Merz. So. Und man
ich
muss
glaub,
ja
war noch weiter vorher, oder?
Man muss ja sehen, das funktioniert bisher nicht. Nein, ich glaube, dass, ne, dass das Rezept jetzt einfach in der Tonlage immer noch schärfer zu sein gegen geflüchtete Menschen, Grenzkontrollen, nationale Alleingänge, Migration zu dem Problem aller Probleme zu beschreiben, das hilft nicht. So, natürlich brauchen sie Antworten auf Herausforderungen, auf Probleme, aber das hilft einfach in keiner Weise. Und dieses, ich erlebe das so und das erleben wir ja auch in anderen europäischen Ländern und ganz krass, wenn wir in die USA sehen. Diese Spaltung der Gesellschaft, die Polarisierung, die ist gravierend. Und rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien versuchen daraus, ihr Benefit zu saugen. Und das ist im Kern ein großes Problem. Und wir dürfen als demokratische Kräfte nicht diesem Gift des Populismus erliegen, dass wir immer so tun, als gäbe es vermeintlich einfache Antworten auf große gesellschaftliche Umbrüche, Veränderungen, Herausforderungen.
Da haben wir auch mit Armin Laschet gerade erst drüber gesprochen. Da kann ich an dieser Stelle vielleicht auch eine kleine Hörempfehlung aussprechen, falls das der eine oder andere noch nicht gehört hat. Wir sind relativ fortgeschritten in der Zeit, deshalb vielleicht nochmal zum Ende von dem Thema. Wie sicher sind Sie, dass das vorliegende Material tatsächlich zu einem AfD-Verbot führen kann?
Das kann ich als Parlamentarierin nicht abschließend beantworten. So, das muss ich ganz einfach so sagen. Das hört sich vielleicht für manche krass an, aber es ist so. Und deshalb sind wir angewiesen auf die Erkenntnisse der Dienste, der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder. Und erst dann können wir entscheiden, wie ist der nächste Schritt.
Ihr grüner MdB-Kollege Till Steffen sagt, Alle sind sich im Grunde einig, dass das Gutachten des Verfassungsschutzes nicht reicht. Man müsse halt jetzt an weitere Beweise herankommen.
Ja, genau das ist ja der Grund, weshalb ich sage, das eine ist der Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz und das andere ist die Frage, welche Erkenntnisse liegen darüber hinaus vor. Mhm. Und deshalb eben dieses Insistieren und die Idee zu sagen, wir brauchen mehr Informationen, wir brauchen mehr Erkenntnisse aus den Sicherheitsbehörden darüber, wie sie die Gefahren und die Gefährlichkeit einstufen.
Was passiert, wenn dieses Verfahren eingeleitet wird? Das Bundesverfassungsgericht sagt am Ende, das reicht nicht. Die AfD wird nicht verboten, wie es damals bei der NPD passiert ist.
Da sind wir noch nicht.
Aber was würden Sie denn sagen? Ist das, man kann ja, es gibt ja die Position, die sagen, ja gut, wenn es geprüft wurde und das nicht so ist, dann ist es ja ist eine gute Sache.
Deshalb muss man aus allen Verfahren, die es gab, lernen. Und die Prüfung und die Feststellung ist ja der erste Schritt. Und dann käme ja der Antrag. So, und deshalb ist es so, Sie brauchen die Feststellung. Und das muss geprüft werden. Das muss jetzt aber eben auch angegangen werden aus meiner Sicht. Deshalb eben auch dieses Drängen, dass über die nächsten Schritte gesprochen wird. Und dann kann ein Antrag gestellt werden.
Ich gehe davon aus, dass der erst gestellt wird, wenn man sich sicher sein kann, dass es auch durchgeht.
Ja, natürlich, anders geht's nicht.
Sonst hätte die AfD ja quasi einen Freudentag.
Anders geht's nicht.
Glauben Sie, dass wir da in diesem Jahr, gut, das Jahr neigt sich schon relativ weit am Ende, aber vielleicht im nächsten Jahr in so eine Position kommen können?
Ich hoffe, dass der Zeitraum nicht so lange dauert. Ich weiß es nicht genau, wo wir in 3-4 Monaten stehen. Aber wir brauchen die anderen demokratischen Kräfte dafür.
Also auch nochmal ein deutlicher Appell. Vielleicht zum Schluss nochmal einen Ausblick. Die Grünen haben jetzt gerade bei den Kommunalwahlen in NRW massiv verloren. Das ist nicht gut gelaufen. Ist mit Blick auf die Landtagswahlen im nächsten Jahr kein gutes Zeichen. Warum sind Sie trotzdem optimistisch, dass die Grünen im nächsten Jahr bei den Landtagswahlen gut abschneiden werden?
Ich weiß, dass wir viel schlechter abgeschnitten haben als vor 5 Jahren bei der Kommunalwahl. Da hatten wir wirklich ein solch Höhenflugergebnis.
Thema Klima war ganz groß.
Genau, da waren die Klimademonstrationen. Das Thema Klima war im Bewusstsein so vieler Menschen. Die Fridays, jede Woche gab es Demonstrationen. Das war wirklich großartig. Hatten wir wahnsinnig viel Zuspruch. Gemessen daran ist unser Ergebnis natürlich jetzt wesentlich schlechter. Wir haben 13,5% gekriegt, aber wir haben auch 13,5% gekriegt. So, ich weiß, dass es da viel Licht und auch Schatten gibt. Ich will das nicht, wie Sie gerade gesagt haben, schönreden, aber ich wusste und wir alle wussten, dass wir dieses Ergebnis nicht erzielen. Mhm. So, und ich sehe, dass wir in einer ganzen Reihe von Städten richtige Chancen haben. Am 28. September bei den Stichwahlen auch die Oberbürgermeisterin oder den Oberbürgermeister oder auch in kleineren Städten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu stellen. Und das finde ich wirklich ganz ermutigend, das Signal. So, und darauf sind wir jetzt sehr fokussiert. Wir sehen eben durch die vielen Städte, die jetzt in NRW die Chance auf eine grüne Bürgermeisterin oder Oberbürgermeisterin haben, dass wir nicht nachlassen dürfen in diesem Engagement für Klimaschutz, für ein Miteinander, ein solidarisches in einer Stadt. Und viele trauen uns da was zu. So, wir haben auch Regionen, in denen wir verloren haben, aber es ist nicht einfach zu sagen, in den großen Städten habt ihr so, in den kleinen so. Das trifft nicht zu.
Jetzt im nächsten Jahr bei den Landtagswahlen wird es natürlich auch nochmal ein ganz heterogenes Feld sein, einfach weil, ich meine, die Grünen haben im Osten ja teilweise massiv verloren und sind ja teilweise auch wenn man es realistisch sieht, teilweise noch nicht mal mehr irgendwie großartig präsent, teilweise nicht mehr in den Landtagen. Im Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg wird es sicherlich nochmal leichter werden. Aber was natürlich ein Faktor ist, das haben Sie auch schon gesagt, ist, dass das Thema Klima einfach nicht mehr so sehr auf der Tagesordnung steht. Jetzt haben beispielsweise die Linke gezeigt, wenn man sich ein neues Thema sucht, wenn man sich fokussiert, die haben sich als große Mieterschutzpartei inszeniert, haben gesagt, wir Mietendeckel überall. Sind sie gut mitgefahren? Brauchen die Grünen vielleicht auch neben dem Thema Klima einen weiteren USP, wo man sagen kann, da sind wir die Einzigen, die sich für einsetzen? In einem Satz, was unterscheidet die Grünen im Jahr 2025 von den Grünen aus der Ampelzeit?
Wir sind in der Opposition und kämpfen dafür aus der Opposition heraus, dass Klimaschutz, Solidarität und Gerechtigkeit eine Stimme hat.
Am Ende gibt es hier immer Musik. Welcher Song hat Britta Hasselmann bislang durch dieses Jahr begleitet?
Ach so, ich darf eins sagen?
Ja.
Okay, ich glaube, da seid ihr nicht drauf vorbereitet. My Fanny Valentine von Chet Baker.
Chet Baker, ganz großartig, damit gehen wir raus. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Danke.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Hier feiere ich mit meiner Familie gerade Norus. Ich glaube, Norus ist so der einzige Tag, an dem ich mich wie eine echte Iranerin fühle.
Komm, nimm nur eure Geschenke.
Machen wir danach Hafis.
Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich unser Wohnzimmer in Germersheim verlasse und rausgehe, dann bin ich, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, Alman Aida. So nennen mich die Leute.
Ach echt, wieso?
Ja, weil ich so korrekt bin und so.
Ja, weil ich hab das Gefühl, ich bin eben sehr deutsch. Also ist auch wenig überraschend. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, dass ich meine iranische Identität quasi an der Haustür ablege, war immer total normal für mich. Meine Mutter hat mir das mein ganzes Leben so vorgelebt.
Wieso sprechen wir draußen eigentlich fast nur Deutsch?
Ich möchte nicht, dass wir so auffallen mit unserer Sprache.
Bis vor 3 Jahren die größte feministische Protestwelle in der Geschichte der Islamischen Republik Iran ausgebrochen ist. Danach war meine Mama wie ausgewechselt. Wie sich das alles auf uns ausgewirkt hat und wie der Krieg in Iran im Juni auch nochmal alles umgeworfen hat, das hört ihr in Azizam, die Revolution meiner Mama. Ein Podcast vom SWR und von Funk. Produziert von ACB Stories. Ab dem 2. September überall, wo es Podcasts gibt.